We gonna get a star.
And you like, I don't know, that dream shit? You know, just wasn't gonna happen to me.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Rakel. Willkommen! Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir Ausgebildete in der Film- und Serienwelt arbeitende Drehbuchautorinnen sind. Und warum nicht-deutsche Serien und Filme? Because we don't shit where we eat. And you shouldn't either.
Willkommen! Willkommen zu einer neuen Folge. Und ich glaube, Lisa, ich darf das sagen, wir beide freuen uns sehr über die Serie, über die wir hier heute sprechen. Und zwar die dritte Staffel von The Bear.
Ja, wir haben hier schon zwei Folgen aufgenommen, zur ersten Staffel, zur zweiten Staffel und jetzt ist es die dritte Staffel und wir hoffen natürlich, ihr seid wieder da und ihr habt auch Lust, über die dritte Staffel zu sprechen. Wie immer nochmal kurz vorab, wir sind kein spoilerfreier Podcast, das ist der Podcast, den ihr hört, wenn ihr die Staffel gerade gesehen habt und wenn ihr Redebedarf habt, dann reden wir und ihr dürft gerne zuhören. Nicht spoilerfrei.
Ihr dürft aber auch mit uns in Kontakt treten über natürlich gewisse Kanäle. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt auf Instagram kommentieren, wo auch immer. Also wir sind total offen, auch immer eure Meinung zu dem zu hören oder zu lesen, was wir so erzählt haben. Ja. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal erzählen. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein. Wollen wir direkt mit unseren Zitaten einsteigen?
Können wir machen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Immer mal was anderes. Okay.
Lisa, was hast du dir zu deinem Zitat gedacht?
Gedacht? Ah. Ich habe es ausgewählt, weil es mich so furchtbar sehr berührt hat. Das ist Michael, der mit Tina in... Heißt es da noch? Heißt es da auch schon The Bear? Das ursprünglich... Nee, The Beef, ne? Einfach nur Beef.
The Original Beef of Chicagoland.
The Original Beef. Genau, ja, oh Gott, okay, so, wow, okay, alles klar, Respekt. Sitzt und sie lernen sich kennen und Tina ist verzweifelt und finden keinen Job und dieses Bonding zwischen den beiden. Und das war für mich der Moment, wo ich wirklich in Tränen vor dieser Staffel saß. Also dieses, boah, es ging so richtig tief. In so einem Satz zusammenzufassen, warum eine Figur wie Michael doomed war, dass das Leben nicht für ihn so verlaufen würde, wie wir uns das hoffen und erträumen, weil er einfach von vornherein geglaubt hat, für ihn gibt es keine Träume, ist heartbreaking. Und wenn man so einen Satz hat, in dem man das Gefühl hat, dass wirklich fast die ganze Figur, die ganze Tragik dieser Figur, die ganze Tragik des Lebensweges, dieser einen Figur so zusammen. Brilliant writing.
Oh ja.
Das ist ein Satz, den ich sehr gerne geschrieben hätte. Und er hat mich voll gekriegt. Deswegen, das ist ein schwerer Satz, aber mein Gott, ist er gut. Was ist mit deinem Satz? Deinem Zitat?
Mein Zitat. Ich habe dieses Zitat gewählt, weil ich, und da würde ich sehr gerne mit dir drüber reden, weil ich glaube, dass das im Grunde das Ziel dieser dritten Staffel ist. We gonna get a star. Also die erste Staffel, nochmal kurz zusammengefasst, ging es ja darum, dass Carmi einen abgeranzten, familienbetriebenen Sandwich-Schuppen in Chicago übernimmt. Und den wieder irgendwie zum Laufen bekommt, wiederbelebt. Die zweite Staffel ist ja dann die Umwandlung in The Bear, dieses Restaurant mit gehobenem Anspruch und auch eine Transformation aller, die da sowohl im Service als auch in der Küche arbeiten. Und zu Recht habe ich mich gefragt, worum geht's eigentlich in der dritten Staffel? Also eigentlich haben die das doch erreicht. Die haben doch diese abgeranzte Sandwichbude irgendwie hochgemöbelt und haben jetzt ein top laufendes, florierendes Restaurant. Was kann denn da noch kommen? Und offensichtlich ist es der Wunsch oder vielleicht auch die Obsession von Kami, einen Michelin-Stern zu bekommen. Und ja, ich denke, das ist das Ziel dieser Staffel. Und teilst du meine Ansicht oder bist du anderer Meinung?
Na, ich finde es spannend. Ich finde es erstmal super, ich habe mir nämlich genau das aufgeschrieben. Ich habe sehr viele Fragen, insgesamt kann ich schon mal sagen, haben sich angesammelt im Laufe des Guckens dieser Staffel. Und eine These habe ich. Aber erstmal Fragen. Und ich hatte die aufgeschrieben. Anne, worum geht's denn deiner Meinung nach in dieser Staffel? Also was ist das Ziel dieser Staffel? Und ja, genau, es geht am Ende darum, diesen Stern zu bekommen. Ich muss ja immer widersprechen, dass es florierend ist. Nee, weil es geht ja die ganze Zeit in der Staffel darum, dass sie viel zu viel Geld ausgeben. Deswegen ist ja auch Ankh die ganze Zeit da und ist kurz vor dem Herzinfarkt am Ende. Und ja, sagt ja gut, auch...
Ich meinte florierend im Sinne von, also das, die haben ja keine leeren Tische und Stühle da. Also jeden Abend ist die Bude ja proppenvoll. Das wird ja angenommen, aber offensichtlich ist es bisher ein Minusgeschäft. Also in dem Sinne, monetär gesehen, natürlich nicht florierend, da hast du recht.
Genau, und das ist ja auch die größere Aussage, dass Fine Dining im Grunde nie funktioniert. Also das habe ich rausgezogen, dass du mit Fine Dining eigentlich nur über eine kurze Strecke existieren kannst. Entweder, weil es sich nicht rechnet oder weil es dich körperlich ruiniert. Also es ist Raubbau im eigenen Körper. Ne? So an Andrea, die große Köchin, die dann am Ende aufhört, weil sie keine Lust mehr auf dieses Leben hat. Also ich finde spannend, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl von... Das ist eine ziemlich deprimierende Gesamtaussage zu Fine Dining. Also, die eigentlich schon die ganze Zeit da ist, aber es ist wie ein, you can't win this game. Also, du kannst es nicht wirklich rentabel machen und wenn es rentabel ist und du am Ende schwarze Zahlen schreibst, dann bezahlst du mit deiner Gesundheit mental wie physisch. Mhm. Aber ja, ich stimme dir zu. Ihm geht es darum, wir kriegen diesen Stern. Und das ist aber doch spannend, weil er ja in der zweiten Staffel, meiner Erinnerung nach, und sag mir, wenn ich das falsch erinnere, sagt, nee, kein Stern, Sid. Mhm. Frage, fällt er nicht in dieser dritten Staffel in die Falle, von der er doch selber weiß, dass sie existiert? Also,
ja.
Oder? Ist Kami nicht ein einziger Rückfall in diese ganze ungesunde Fine-Dining-Welt?
Ja, doch, sehe ich genauso. Und um auf deine Frage von vorhin nochmal Bezug zu nehmen, worum geht es eigentlich in dieser dritten Staffel? Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich das Gefühl habe, also es ist ja in dieser ganzen dritten Staffel recht wenig Plot. Mhm. Also es ist ja wenig Handlung, die vorangetrieben wird. Ich würde gleich gerne auch noch auf die drei Sonderfolgen eingehen. Es gibt meiner Meinung nach drei Episoden von dieser 10 Episoden langen Staffel, die völlig aus der Art schlagen.
Ja.
Gar nicht mal schlecht, aber es sind für mich Sonderfolgen. Und ich habe das Gefühl, die Handlung geht gar nicht, also auf einer chronologischen Zeitachse geht die Handlung quasi gar nicht in die Länge oder nach vorne, sondern ich habe das Gefühl, die Handlung erzählt sich so in die Breite.
Mhm.
Weißt du, kannst du nachvollziehen, was ich damit meine?
Ja.
Das sind auch gerade diese Sonderfolgen, also die Folge 6 und die Folge 8. Die Folge 6 ist die, aus der du dein fantastisches Zitat hast. Das ist diese Sonderfolge über Tina und wo wir ihre ganze Backstory eigentlich erfahren und wie sie überhaupt zu The Bear beziehungsweise damals noch The Beef gekommen ist und was das für ein emotionaler Ankerpunkt für sie ist. Und das erzählt aber nur Vergangenheit. Und die Folge 8 ist Natalie, die in den Wehen liegt, die ihr erstes Kind bekommt. Und das ist zwar eine Episode, die in der Gegenwart spielt, mit, wie ich finde, wieder einem fantastischen Gastauftritt, Cameo von Jamie Lee Curtis. Aber da ist ja auch, da geht's ja auch gar nicht um The Bear, da geht's nur am Rande um Cami, da geht's ja um Natalie und ihre Ängste und wird sie eine gute Mutter sein und kann sie das überhaupt sein, weil sie ja aus ihrer Kindheit und auch durch ihre Beziehung zu ihrer wirklich echt anstrengenden Mutter Donna, die hat ja auch, ich sag mal, so einen Klatsch mitbekommen fürs Leben und überträgt sie das auf ihr Kind oder kann sie das irgendwie besser machen, anders machen? Und das sind ja alles irgendwie zwei Episoden. Die erste Episode, by the way, ganz kurz noch erklärt, finde ich, ist so eine Previously On, so eine Recap-Episode. Also ich finde, die ganze erste Episode der dritten Staffel erzählt eigentlich in so einem Mix aus Rückblenden und ein bisschen Gegenwart mit recht wenig Dialog und wahnsinnig viel Musik und wahnsinnig viel Atmosphäre und wahnsinnig viel Gefühl, was bisher passiert ist und wie es Cami geht und Sid, und denen geht's ja immer, ich sag das jetzt absichtlich provokant, also Cami geht's ja auch irgendwie immer schlecht. Also der ist ja irgendwie immer so, der, also das ist so eine Mischung, glaube ich, aus depressiver Verstimmung und Burnout und Zukunftsangst. Und oh, das war ja schon irgendwie diese erste Folge der dritten Staffel war ja schon, dass ich dachte, oh, das setzt aber eine Tonalität hier. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt drei Sonderfolgen. Die Staffel endet mit einem unfassbar frechen Cliffhanger. Wir wissen, glaube ich, schon aus dem Internet, dass die vierte Staffel, es wird eine geben. Ich glaube, sie ist sogar schon gedreht. Nein? Weißt du mehr als ich?
Nein, das ist ein, okay. So viele Dinge jetzt im Kopf. Also reingesprungen. Das ist ein Gerücht, das sich nicht bewahrheitet hat. Es gibt gewisse Szenen, die wohl schon gedreht wurden, aber es ist noch nicht komplett. Die vierte Staffel ist nicht komplett abgedreht. Es ist also keine, man hat es nicht back-to-back gedreht, wie man das nennt. Aber gewisse Szenen sind wohl schon gedreht worden. Es wird natürlich nicht erzählt, wo die schon gedreht wurden. Ja.
Ah, okay. Aber wir sind uns einig, die dritte Staffel endet mit einem unfassbar frechen Cliffhanger. Und natürlich muss man wissen, wie es weitergeht. Und und generell diese dritte Staffel tritt plottechnisch. Und ich bin provokant und sag auch in der Entwicklung der Charaktere ein bisschen auf der Stelle, meiner Meinung nach, oder?
Ja, also, ich hoffe, dass ich jetzt auf alles eingehen kann. Also, erstmal danke dafür alles. Ich weiß, was du meinst mit, dass diese Folgen unterschiedlich sind. Für mich ist die letzte Folge ein gigantisches Fragezeichen. Da würde ich auch gerne noch drüber sprechen. Ich habe fast das Gefühl, ich muss die Folgen einzeln durchgehen, weil allein, dass ich das Gefühl habe, dass ich das machen muss, bedeutet für mich, dass die Bestätigung dessen, was du gerade gesagt hast, all over the place. Also, wenn wir uns schon fragen müssen, worum geht's genau in dieser Staffel? Und dieses Gefühl, ich finde dieses Bild sehr schön, dass du gesagt hast, geht's ja in die Breite und irgendwie nicht nach vorne. Also, es gibt ja die zwei Begriffe Plot-Driven und Character-Driven.
Ja.
In unserer Welt. Plot-Driven heißt, wir haben eine Serie oder einen Film, der vor allem über die Handlung betrieben wird und nach vorne geht. Also sich nach vorne dadurch die Handlung entwickelt. Und Character-Driven heißt, wir sehen vor allem Figuren dabei zu, wie sie sich entwickeln. So. Und sag mir, ob du das anders siehst, aber bei The Bear sind alle Staffeln eine Bewegung hin von Plot-Driven zu mehr Character-Driven.
Ja.
So. Und ich habe mir aufgeschrieben den Begriff Jump the Shark bei Staffel 3. Das würde ich gerne mit dir diskutieren.
Sehr gerne.
Jump the Shark wiederum ist ein Begriff, der kommt tatsächlich aus einer Serie, aus Cheers, wenn ich mich nicht irre. Das ist über mehrere Staffeln ging diese Comedy-Serie im Grunde. Und in einer der späteren Staffeln kommt ein Moment, wo eine der Figuren springt tatsächlich in einer Szene irgendwo an einem Strand, in einem Meer, mit seinem Surfboard, wohl über einen Hai. So, und daher kommt der Begriff to jump the shark, weil alle gesagt haben, so, da hat die Serie sich irgendwie verloren. So.
Also das ist, der Begriff ist negativ konnotiert, ne? Also das heißt, es ist einfach, ja. Es ist abgedreht, es ist irgendwie nicht mehr glaubwürdig, nicht mehr authentisch, es ist einfach irgendwie falsch abgebogen. Sehe ich das richtig?
Ja, aber es ist nicht nur nicht authentisch, sondern die Serie hat ihren Kern verloren. Also sie ist zu weit weggegangen von dem, was sie ausgemacht hat. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, der Begriff ist jetzt schon sehr groß und sehr stark. Aber sagen wir so, ich habe jetzt Angst vor der vierten Staffel, dass er sich, also der Creator, Christopher Storer, komplett irgendwo verliert. Das ist jetzt kein Vorwurf, das passiert sehr oft, wenn man merkt, dass die Leute die Figuren lieben und die es cool finden, wenn man besondere Folgen macht, so wie eben in Staffel 2, die Weihnachtsepisode, dann, das kriegt ja auch die schreibende Person mit und dann ist dieser Wunsch von, ah, das finden die Leute toll und dann geht man mehr in die Richtung. Und dann passiert es aber ganz schnell, dass man kippt, dass es dann zu viel ist. Und allein, dass wir uns diese Fragen stellen müssen, ich weiß es nicht, würdest du sagen, dass die dritte Staffel zu weit von ihrem Kern schon weggegangen ist? Also eben sich nicht mehr so anfühlt, und das meine ich jetzt wirklich bewusst das Wort fühlen, dass es nicht mehr ganz so the bear ist, wie es war.
Das ist eine gute Frage, weil ich weiß noch, als ich die erste Staffel von The Bear geguckt habe, du hattest sie ja vor mir gesehen und andere gute FreundInnen von mir hatten sie auch schon gesehen und ich hatte natürlich irgendwie so die Vibes mitbekommen, dass das offensichtlich was Besonderes und Großes ist. Und ich habe die dann geguckt und gerade auch die erste Episode der ersten Staffel war ja, also zumindest für mich, totale Überforderung. Also das war ja eine Kakophonie und ein Schnittgewitter und das war ja jenseits dessen, was wir an unseren Filmhochschulen gelernt haben, wie dramaturgisch erzählt wird und es war alles zu viel und es war also die komplette Überforderung. Es ist aber genau das, was du mich gerade gefragt hast. Ne, es geht ganz viel um Gefühl.
Ja.
Also das war nicht irgendwie intellektuell zu greifen, sondern das war ein Gefühl. Und das fand ich dann schon wieder brillant, weil also ich war noch nie in so einer Top-Spitzenküche. Ich kann das da nur glauben, aber ich glaube, dieser permanente Stress, dieser Zeitdruck und vor allem, was ich ja so absurd finde, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir reden ja hier nicht von einer Notaufnahme, wo es um Menschenleben geht, mhm, um Leben und Tod. Wir reden hier von einer, come on, Küche, also da geht's um Essen. So, und wenn da mal ein Teller runterfällt, ist es doof, aber da stirbt ja dann keiner. Mhm. Nichtsdestotrotz, diese Menschen, die da arbeiten, nehmen ihren Job sehr ernst. Das ist ja offensichtlich so eine Passion, Schrägstrich Obsession. Und dieser permanente Zeitdruck und dieser auch recht raue Umgangston, der da gepflegt wird. Mhm. Und dieser mentale Druck, also das fand ich brillant gelöst. Wie das in einem Gefühl der totalen Überforderung, nämlich durch Krach, Musik, Lautstärke, Schnittgewitter, wie das rübergekommen ist. Also das war so, man guckt das und denkt, wow, well done, mega. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kennt man das. Vielleicht erwartet man das jetzt auch von The Bear. Und es ist halt nicht mehr neu.
Ja.
Es ist nicht mehr dieses, oh wow, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass mir so jemand ein Gefühl audiovisuell erzählt. Und vielleicht sind wir jetzt auch schon in der dritten Staffel so ein bisschen, weiß ich nicht, abgestumpft.
Nee, ich finde es total spannend. Ich hätte jetzt eher gesagt, das Problem ist dann, du weißt, bis es in Staffel 3. Du kannst nicht einfach nur wiederholen und wiederholen. Mhm. Andererseits wollen die Leute The Bear.
Mhm.
Also es ist das Dilemma von same, same, but different.
Ja. Ja.
Ist auch ein häufiger Begriff. Und der ist, den zu quantifizieren geht im Grunde auch nicht. Da geht es auch viel ums Gefühl. Du musst einerseits bedienen, was The Bear ausmacht, und dann musst du es aber das eine Müh verändern, dass es nochmal ein Gefühl von neu ist. Und ich habe das Gefühl, dass die zweite Staffel das sehr gut hinbekommen hat. Jetzt bei der dritten Staffel, also wenn man jetzt zum Beispiel Folge 1 und Folge 2 nimmt. Folge 1, hast du gerade schon gesagt, ist ja nochmal was völlig, also Neues. Das ist eine andere Form von Inszenierung, Montage. Also Montage heißt verschiedenste Szenen, Ausschnitte aneinandergereiht, oft nicht mit Dialog versehen, die ein Gesamtbild kreieren, wie ein Mosaik. So. Das ist die ganze erste Folge. Das hat so noch nicht gegeben bei The Bear. Also da würde ich jetzt sagen, das ist der Versuch, was Neues zu machen.
Mhm.
Folge 2 arbeitet sehr wieder mit diesem Gefühl von Druck und Stress, Schnittgewitter. Was da, glaube ich, aber neu ist, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das ist der Moment, wo Kamias alleine ist im Restaurant und dann kommen nacheinander alle rein. Und der Streit entfacht sich, im Grunde jeder irgendwie mit jedem. Die ganze Aftermath von diesem Desaster vom Ende der zweiten Staffel löst sich ein. Und das Ganze ist, glaube ich, quasi in Realtime. Also das ist wie ein Kammerspiel. Du bist die ganze Zeit in dieser Küche und die Leute kommen rein und raus und dann wird miteinander diskutiert und die Szene ist im Grunde lang und dann nimmt die mal Geschwindigkeit auf durch schnelleren Schnitt oft. Weil sie sich gerade wieder streiten, dann kommt ein bisschen Ruhe wieder in den Streit, dann flammt der Streit wieder auf. Und da hatte ich am meisten das Gefühl von, ich gucke The Bear mit diesem extra neuen okay, wir sind die ganze Zeit nur in dieser Küche, es ist eigentlich ein Kammerspiel, also Kammerspiel heißt, wir sind in einem Raum und die Figuren kommen rein und kommen wieder raus, kommt vom Theater, kommen rein in die Szene und gehen wieder raus aus der Szene. Da hatte ich am ehesten das Gefühl von, okay, The Bear gehalten und ein Müh weitergerät.
Jetzt, wo du das so wahnsinnig klug und anschaulich analysierst, kann ich überhaupt nicht widersprechen. Bin ich total bei dir. Mhm. Ich muss aber gestehen, wir sind ja unter uns.
Ja.
Ich gestehe, diese Streitszene in der Küche, als ich die gesehen habe, dachte ich, oh really, again? Mhm. Also, ne, The Bear, das ist da Streitszenen in der Küche gibt und sich alle anschreien, das hat man ja nun in den beiden Staffeln zuvor auch schon mehr als einmal gesehen. Also ich hatte eher das Gefühl von schon wieder. Mhm. Aber jetzt, wo du es so wahnsinnig smart mit dem Kammerspiel erklärt hast, okay, dann war das Mühe. In der zweiten Staffel haben wir auch drüber gesprochen.
Ja, einen Moment.
Ah, Entschuldigung, du zuerst?
Naja, gut, also es kann ja, aber es ist ja nicht gut, wenn eine Erklärung von mir dir erst dieses Gefühl gibt, du solltest es ja gucken und beim Gucken das Gefühl haben, ah, es ist The Bear und es überrascht mich noch mal ein bisschen. Also das ist ja dann...
Du hast mir die Augen geöffnet. So muss es sehen.
Ja, aber das sollte eigentlich die Serie selbst machen. Also das sollte die Serie nicht mich für brauchen oder irgendjemanden dafür brauchen, das zu machen. Das heißt ja, die Wirkung ist nicht, also sagen wir so, für Staffel 1 oder auch Staffel 2 noch unisono die Welt ist in, ich glaube, es ist die meistgeguckte Serie. Sie ist also on top. Da war das hier nicht nötig, diese Unterhaltung. Und das meine ich. Aber vielleicht hast du genau den neuralgischen Punkt gesagt mit, ah, schon wieder. Und das ist dann vielleicht auch die Frage, worum geht's denn jetzt? Und ich habe schon auch gedacht, war die zweite Staffel unfassbar smart, weil das, was jetzt kommt, haben natürlich alle gedacht, kommt in Staffel 2 mit diesem, nee, wir machen noch einen Umweg und schauen uns jetzt an, wie das ganze Restaurant erstmal umgebaut wird, bevor wir in das quasi Unvermeidliche gehen, genau das, was jetzt passiert. Die eröffnen das und es läuft halt nicht. Also es läuft im Sinne von, alle kommen rein, aber das Prinzip Fine Dining in sich scheint ja flawed zu sein, also scheint ja nicht zu funktionieren. Also gucken wir jetzt, hat er mit der zweiten Staffel das genial um eine Staffel verschoben, was nicht zu vermeiden war, dass wir jetzt dieses Gefühl haben, na jetzt kommt halt das, was zu erwarten war.
Ja, gute Frage, ich habe keine Antwort.
Ja, ist auch jetzt einfach nur so mal.
Also ich muss, fair enough, ich muss sagen, also in der zweiten Staffel, glaube ich, da haben wir drüber gesprochen, da gab es auch eine Streitszene in der Küche, surprise. Das war aber, wir waren uns beide, glaube ich, sicher, dass das eine Plansequenz war. Mhm. Oder zumindest zu einer sehr langen Strecke war es eine Plansequenz. Plansequenz, kurz erklärt, ist, das ist im Grunde wie Kameraballett. Das heißt, eine Szene wird nicht unterschnitten, sondern das ist eine Einstellung. Das muss man wahnsinnig klug proben, damit jeder Schauspieler, jede Schauspielerin weiß, wann sie wo, in welchem Tempo in das Blickfeld der Kamera läuft. Und die Kamera bewegt sich ja auch im Raum und dreht sich und so weiter. Also es ist irre. Und das ist mir aufgefallen, da haben wir drüber gesprochen, das fand ich sensationell. Jetzt diese Szene, die du so klug analysiert hast als Kammerspielszene, da ist es mir nicht aufgefallen und mein einziges Gefühl war, ich wiederhole mich, oh again, so. Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, deine Frage, die du gestellt hast, ist das, was unvermeidlich kommen muss, wurde es nur herausgezögert? Da hab ich auch eine Frage.
Ja.
Und zwar zum Schluss. Also, du hast ja gesagt, wir sind nicht spoilerfrei, das stimmt. Der Schluss endet, die dritte Staffel endet mit einem unfassbaren Cliffhanger. Und zwar geht es darum, dass es gab die Information, dass es, ich glaube, es war die Tribune, also auf jeden Fall offensichtlich eine Zeitung, ein Magazin. Also es war ein Restauranttester da, Punkt. Es war ein Restauranttester da und das erfahren die aber erst, weil die Info kommt, ach so, für den Artikel, für die Kritik müssten hier noch Fotos gemacht werden. Der Restauranttester war schon da. Also das heißt, es ist ja im Off erzählt. Also sowohl für uns als Publikum als auch für die handelnden Akteure.
Ja, da kurz eingeworfen. Und es ist so random, dass ich das weiß. Es gibt in der vierten Folge kommt, warum wollen die Fotos machen? Ach so, der Tester war da. So. Und ich wollte dich genau das fragen. Du hast in dem Moment mit den Figuren erfahren, shit, der Tester war da, ja? So, in Folge 3 gibt es einen Moment, in dem Cousin vorne steht, sich im Raum umguckt und dann gibt es einen Shot auf eine Gabel, die auf dem Boden liegt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, weil wirkt fast beliebig. So, aus irgendeinem mir völlig unbekannten Grund, weil ich bin keine Fine Dining Person. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung von Michelin Stars und überhaupt. Weiß ich, dass RestauranttesterInnen eine Gabel auf den Boden legen, um zu gucken, wie lange das Personal braucht, um zu merken, dass eine Gabel auf dem Boden liegt.
Woher weißt du sowas?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war von mir selber überrascht vor dem Fernseher. Ich habe gedacht, so, das ist jetzt komisch. So, und die Information habe ich aus irgendeinem Grund. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du die auch hast. Offensichtlich nicht. Das heißt, es ist schon eine Special Information, die ich aus irgendeinem Grund irgendwo mal aufgeschnappt habe und mein Hirn dachte sich, das brauchst du nochmal.
Irre.
Mein nächster Punkt ist aber, so wie es geschnitten ist in dem Moment, wirkt es, als hätte Cousin die Gabel gesehen.
Ja.
Und zwar ist es ein Close-up auf sein Gesicht, also wir sind nah an seinem Gesicht. Er guckt zur Seite, Schnitt, als nächstes sieht man die Gabel. Das heißt, es wirkt so, wie es geschnitten ist, als hätte er die Gabel gesehen. Das heißt, ich habe gedacht, weiß Cousin jetzt, Gabel-Shit-Testerin im Raum? Offensichtlich nicht. Zwei Möglichkeiten. Er weiß, hat diese Info nicht. Wenn ich die habe, sollte er die aber haben, finde ich. Also, so. Oder?
Nee, mal ganz ehrlich, ganz kurz. Völlig egal, ob ein Restaurantkritiker im Raum ist oder nicht. Ich finde, in einem Restaurant, wo eine Gabel auf dem Boden liegt, sollte ein Mensch vom Service darauf bedacht sein, diese schnellstmöglich aufzuheben.
Das stimmt. Es geht aber, glaube ich, darum, dass man gerade in dieser Fine-Dining-Welt sozusagen ein extra Auge auf den Boden hat. Also ich weiß nicht, ob in normalen Restaurants die Leute auch ständig mal einen Kontrollcheck machen. Liegt irgendwo was auf dem Boden? Das weiß ich nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Außer, dass ich da diese Information habe.
Aber ganz ehrlich, jetzt mal Fine Dining beiseite. Wenn bei dir in der Küche, bei dir privat, ja, eine Gabel auf dem Boden liegt, hebst, ja, du die doch auch recht schnell wieder auf.
Das stimmt. Ich komme immer wieder zu dem Punkt, Cousin hätte es wissen müssen. Und das wird dann aber auch nicht aufgelöst.
Aber was willst du damit sagen? Was willst du damit sagen? Willst du sagen, Cousin hätte es wissen müssen,
ja,
und hätte sein Team aufmerksam machen müssen und, ja, hat es nicht getan? Warum nicht?
Habe ich gedacht. Ist aber nicht passiert. Also das war es dann wohl nicht. Hm. Das heißt, Cousin hat es einfach nicht gewusst. Nochmal, diese Gabel ist wirklich ja jetzt, ich habe diese Info. Hm. Aus welchen Gründen? Vielleicht ist es doch völliger Bullshit, dann schreibt es mir gerne. Aber diese Gabel macht mich wahnsinnig, weil ich halt mich frage, warum ist sie dann in der Serie? Weil sie wird ja, also ist sie nur für so Nerds wie mich, und ich bin ja einfach nur jemand, der eine random Information hat, also mich stört diese Gabel so.
Ja, die ist auch nie, die Geschichte dieser Gabel ist ja auch in dem Sinne nie aufgelöst oder auserzählt worden.
Genau.
Ja.
Und wir wissen, also das ist ja eigentlich so, wie wir es lernen, du plantest, also du sähst vorne was,
ja,
eine Information, die dann hinten wieder eingeholt wird. Du drehst nichts, was nicht irgendwie eine Information hat, und meistens ist was, was vorne irgendwo gesetzt wird, wird hinten wieder eingeholt. Diese Gabel ist bis jetzt nicht eingeholt worden. Wenn die in Staffel 4 eingeholt wird, dass Cousin das gewusst hat und in irgendeiner Form sabotiert, also das, da wird es auch nicht drauf hinauslaufen. So. Aber jetzt mal.
Aber Staffel.
Lass mir die Gabel mal zur Seite.
Staffelübergreifendes Säen und Ernten, das ist aber schon, ey, wow, also Hallali.
Ja, ich glaube es auch nicht. Aber um dahin darauf zurückzukommen, was du sagen wolltest, am Ende dieser Staffel ist dieser krasse Cliffhanger, dass man, und da habe ich eine Frage für dich.
Oh, ich habe auch eine für dich.
Sehr schnell gewischt sieht, okay, die Kritik ist offensichtlich jetzt da. Es wischt kurz über diese Worte. Ich habe die Serie gestoppt und habe Schritt für Schritt geguckt, was diese Worte sind. Weil mir ging es zu schnell. Ich habe nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ war. Was hast du damit wie bist du damit umgegangen?
Das ist mega. Das ist mega. Ich hab nicht auf Pause gedrückt, sondern ich habe das quasi im normalen Tempo, wie es die MacherInnen dieser Serie wollten, dass man es sieht, habe ich es geguckt.
Ja.
Und das sind ja so Sekundenbruchteile. Und ich weiß noch, dass mir so ein paar Schlagworte wie brilliant, also es waren positive, aber auch negative. Es war brilliant und es war irgendwie, weiß ich nicht,
ja,
disappointed oder irgendwie sowas. Also es waren irgendwie, also ich konnte aus diesen super schnellen Schnitten nicht erkennen, ist es eine positive Kritik oder ist es eine negative Kritik. Aber du weißt vielleicht mehr, weil du hast ja Standbild für Standbild analysiert. Was stand drin in der Kritik?
Genau das, was du sagst. Positiv und negativ gemixt. Mir geht es fast gar nicht darum, was da drin steht. Was ist die Absicht? Wenn ich es nicht klar lesen kann, ich bin nur völlig verwirrt. Was ist für ein Cliff? Also Entschuldigung, vielleicht bin ich jetzt, also verstehe ich es nicht oder hat nicht für mich funktioniert.
Ja, das ist der Cliff, dass du die vierte Staffel einschalten musst, sobald sie da ist, um zu wissen, was in dieser bloody Kritik stand.
Naja, aber wenn ich offensichtlich weiß, also auch vom kurzen Lesen, das habe ich halt auch und deswegen habe ich es dann nochmal in einzeln nachgeguckt. Es sind positive und negative Worte drin. Dann weiß ich ja, die ist mixed. Das ist kein guter Cliff. Der gute Cliff wäre, ich weiß nicht, ob sie positiv oder negativ ist. So weiß ich, sie ist gemischt. Ja, was gibt mir das denn jetzt an Info? Das kann jetzt alles oder nichts heißen. Das finde ich ein relativ, also für mich fällt eine Spannung runter. Ich frage mich seit Folge 4 oder wer die Gabelinfo hat seit Folge 3. wie wird wohl diese Kritik sein? Dann wird das am Ende blitzschnell so halb als Info an mich weitergegeben, dass sie wohl gemischt ist. Da fällt für mich der Spannungsbogen ab. Weil meine große Frage, ist sie positiv oder negativ, wird beantwortet. Ich würde ja niemals eine Antwort geben. Natürlich kommt daraus eine neue Antwort. Was bedeutet das denn jetzt? Aber die ist wesentlich schwächer, weil ich ja erstmal den Spannungsbogen erstmal fällt der runter. Ich weiß jetzt, sie ist gemischt. Daraus gibt sich eine neue Frage, die ist aber nicht so stark wie, er macht auf, oh, sie ist da, er klickt drauf, ich sehe, wie der Screen sein Gesicht erhält, seine Augen werden groß, cut to black. Da weiß ich nicht, werden die groß, weil es positiv ist, oder werden die groß, weil die negativ ist. Das wäre für mich Spannungsbogen gehalten.
Ja.
Eine Antwort zu geben, sie ist gemischt, ist so, boah. Oder? Also für mich fällt der Spannungsbogen ab dadurch. Weil die neue Frage, die dann aufgemacht wird, was heißt das, ist nicht so stark wie der Bogen, der davor gespannt wurde, über 4 Folgen. Oder bin das ich?
Also ich finde das alles nachvollziehbar, was du sagst. Und ich kenne mich mit Restaurantkritiken nicht aus. Also ich weiß nicht, gibt es da in dem Sinne nur schwarz oder weiß? Also gibt es nur it's brilliant oder it's disappointing. So, keine Ahnung.
Also laut Ratatouille, ja.
Ja. Also darum, ich weiß nicht, ob in so einer Kritik nicht auch irgendwie, ob es da Abstufungen geben kann, irgendwie das Essen ist brillant, aber der Service ist enttäuschend. So, und was das dann unterm Strich heißt. Ne? Warum kriegt man einen Stern? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht gut genug mit aus. Eigentlich kenne ich mich damit gar nicht aus.
Ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber noch ein anderer Gedanke am Anfang von der Folge. Ja, ich weiß nicht, oder ich habe das falsch verstanden, aber am Anfang der finalen Folge ist ein Bild, also gibt es eine Szene, in der Sid zu Hause in ihrer Wohnung sitzt und sich Kritiken anguckt. Und ich habe gedacht, oh, das ist die Kritik, die dann aufgegriffen wurde von anderen News-Outlets. Und sie hat also schon mitbekommen, nur sind die alle mega positiv. Ich habe jetzt erst, also jetzt im Moment komme ich drauf, ach so, dann waren das wohl alte Kritiken, dass er so ein Wunderkind ist, dass er ein Genie ist und so. Jetzt im Moment wird es mir klar. Finde ich jetzt aber erstmal verwirrend, ich sehe, es geht die ganze Zeit darum, oh, Kritiken, Kritiken. Dann sehe ich, wie eine der Figuren jede Menge Kritiken zu Kami liest. Oder war das für dich jetzt gar kein Störfaktor? Weil ich bin da sehr dran hängen geblieben und jetzt merke ich erst, wie es sich auflöst. Hattest du das nicht?
Nee, also ich bin nicht hängen geblieben. Also ich habe die Szene auch gesehen, aber irgendwie war mir klar, dass das nicht die Kritik ist, weil mir irgendwie klar war, alle fiebern so dermaßen auf die Veröffentlichung dieser The Bear Restaurant-Kritik hin, dass mir klar war, dass das nicht so erzählt würde. Und vielleicht müssen wir dazu auch noch sagen, also
na, stimmt.
Wie interpretieren wir die Fallhöhe? Also es gibt ja hier Cicero, der Onkel, der sagt, pass mal auf, Kami, dass du verbrennst hier mein Geld.
Ja.
Und ich mache jetzt alles von dieser Kritik abhängig. Wenn die schlecht ist, zieh ich euch den Stecker. Also es ist völlig klar, wenn diese Kritik nicht gut ist, ist The Bear Geschichte, weil Cicero der Geldgeber ist. Ohne den läuft der Laden halt nicht. Ja, ich überlege gerade, ob das für mich so funktioniert, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, dann würde Kami das irgendwie anders weiter regeln. Oder vielleicht finden sie noch mal eine halbe Million in irgendwelchen passierten Tomatendosen. Liebe Grüße an die HörerInnen unserer Kritik von Staffel 1. Also ich weiß es nicht. Und ich hab eine Frage an dich, an uns als Drehbuchautorinnen. Soll ich die schon raushauen? Oder ich sehe an deinem Gesicht, in dir arbeitet.
Ja, danke fürs Sehen. Und zwar, ja, Cicero sagt zu Kami, wenn die Kritik nicht gut ist, muss ich den Laden dicht machen. Danach setzt er sich ins Auto mit Computer.
Ja.
Ich habe die Szene so verstanden, dass Computer sagt so, ist vollkommen egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist,
das
du machst den Laden ja dicht, oder?
Das habe ich schon richtig verstanden. Ne? Das ist irgendwie, also Cicero tut so, als wäre das von dieser Kritik abhängig, aber eigentlich ist der gerade, so wie ich das verstanden habe, selbst in einem super krassen, in einer super krassen finanziellen Schieflage. Weil Computer ja auch irgendwie sagt, ne, während wir hier sitzen, weiß ich gar nicht, dein Vermögen wird immer weniger. Keine Ahnung, ob du mich überhaupt noch bezahlen kannst. Also ja. Ich habe es auch so verstanden, als ob eigentlich das Schicksal von The Bear, zumindest was Cicero als Geldgeber oder Mentoren angeht, oder Mäzen besser gesagt angeht, ist The Bear eigentlich schon Geschichte, völlig unabhängig davon, was in dieser Kritik steht.
Ich glaube, das Spannende daran ist, dass unsere Hauptfigur denkt, die Kritik entscheidet.
Ja.
Wir wissen jetzt durch diese Autoszene, nein, es ist allein Ciceros Herz, das es entscheiden wird. Weil nach den nackten Zahlen ist das Ding dicht. Aber er weigert sich ja. Er sagt ja zu Computer, er soll quasi einfach jetzt mal still sein. Und obwohl er die Fakten sich anguckt, sagt er so, ja, aber nicht. Und das ist das The Kid und so. Also ich habe die Szene so verstanden, dass Cicero eigentlich weiß, rein rational, den Laden muss ich dicht machen, aber sein Herz kann das noch nicht aussprechen, weil sonst hätte er auch Kami anders gegenüber auftreten können. Ich habe die Szene so gelesen.
Ah, das ist interessant, weil ich sie tatsächlich anders verstanden habe. Ich dachte, Cicero hat selbst gerade, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, fallende Aktienkurse, auch da kenne ich mich nicht aus in der Welt der Superreichen. Ich habe das so verstanden, als ob irgendwie bei Cicero eh schon alles den Bach runtergeht. Und
ist auch so.
Okay.
Aber sein Herz sagt trotzdem, ich will aber nicht wahrhaben, dass ich zumachen muss. Auch wenn meine Finanzen, also das ist jetzt kein Widerspruch.
Okay.
Das hast du richtig verstanden. Der muss eigentlich zumachen. Aber das, eigentlich ist es genial, diese zwei Szenen, weil unsere Hauptfigur denkt, es hängt an der Kritik und wir wissen, nee. Also eigentlich ist es, geht's nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hoffen, dass Cicero, weil er mit seinem Herzen jetzt so an dir hängt und an Mikey immer noch hängt, eine Lösung findet, obwohl es eigentlich auf dem Papier keine gibt. Also das ist schon sehr gut, ne?
Mhm.
Informationsfluss, wir wissen mehr als die Hauptfigur.
Ja, das Publikum weiß mehr.
So, du wolltest aber, glaube ich, noch was anderes fragen?
Ja, ich habe eine Frage an uns beide.
Okay.
Als Drehbuchautor.
I'm ready.
Also, wir haben ja jetzt schon analysiert, von dieser Restaurantkritik hängt wahnsinnig viel ab.
Ja.
Und es ist ja im Off erzählt worden, dass dieser Restaurantkritiker oder die Restaurantkritikerin da war. Das ist ja, diese Information wird ja später gedroppt. Die war schon da. Und ich frage mich gerade, also offensichtlich haben sich die MacherInnen ja bewusst dafür entschieden. Aber lass uns mal schnell dieses Gedankenexperiment durchgehen, ob es nicht vielleicht auch reizvoll gewesen wäre, das im On zu erzählen. Also ich habe schon verstanden, dass RestaurantkritikerInnen sich nicht ankündigen. Das ist Teil des Spiels, dass die unangekündigt kommen. Mhm. So, aber es gibt ja auch eine Szene, wo ausgedruckte Fotos von RestaurantkritikerInnen bei KamiInnen an die Bürowand geklebt werden. Das heißt, das sind ja keine anonymen Phantome, sondern wenn man sich da ein bisschen auskennt und schlau macht, kann man diese Leute ja identifizieren, wenn die durch die Tür kommen. Und ich überlege gerade, ob das nicht im Sinne der Chaosliebe, die The Bear ja in seinem Narrativ bedient, ob das nicht auch reizvoll gewesen wäre, eine Folge oder gerne auch über zwei gestreckt zu erzählen, was da alles im On passiert. Vielleicht hätten die ja auch die Info geleakt bekommen. Übrigens, heute Abend, 18 Uhr, kommt XY zu euch. Und natürlich ist dann explodiert wieder die Toilette. Ne? Also das gibt's ja wirklich, habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Oder die Gasleitung hat ein Leck. Oder also da hätte man ja Chaos kreieren können mit einer Ticking Clock. Nämlich der Restaurantkritiker, die Restaurantkritikerin kommt. Hätte man ja auch erzählen können. Also ich war fast ein bisschen, ehrlich gesagt, enttäuscht, dass diese Info so im Off gedroppt wurde. Der war schon da. Ach so, ja, dann können wir ja jetzt gar nichts mehr machen. Also die Show ist ja schon gelaufen. Jetzt können wir ernsthaft nur noch gute Fotos machen und Däumchen drehen und darauf warten, was in der Kritik steht, wenn sie irgendwann online ist. Ist uns das nicht eigentlich zu wenig unterhaltsame Erzählung?
Ja, jein. Also ich würde jetzt zwei Gegenargumente nennen. Das eine ist, so wie du das jetzt gepitcht hast, ist es im Grunde plot-driven stärker und das ist die Serie zunehmend nicht mehr. Also so gesehen ist es passend zu der Art Serie. Mein anderer Punkt, und das mein größerer ist, Stichwort Perspektive. Du entscheidest ja immer, aus welcher Sicht du eine Serie oder einen Film erzählst. Also welche Figur ist unser Blickwinkel auf diese Geschichte? Und die können, wenn es alles nach normalen Regeln abläuft, nicht wissen, dass Testerin jetzt kommen wird, da ist. Wenn wir das wissen würden, dann würdest du die Perspektive brechen, weil wir sind ja immer mit unseren Figuren, du bist immer auf der Seite von The Bear und du würdest damit auf die Gegenseite wechseln und du müsstest definitiv Informationen haben, die unsere Figuren nicht haben. Mhm. Du hast gerade noch gesagt, die Zuschauer wissen jetzt mehr über die finanzielle Situation, weil wir bei Cicero mit im Wagen sitzen. Aber das ist immer noch The Bear Clan sozusagen. Das ist immer noch die Seite von The Bear.
Ja.
Die Figur ist immer noch unser Kosmos. Jetzt auf die Gegenseite zu wechseln, in die TesterInnen-Perspektive, würde sich...
Nee, Moment. Wieso wechseln wir auf die Gegenseite der TesterInnen? Also das ist doch, wir wären doch nach wie vor total im The Bear-Kosmos, auch wenn die wissen, dass da jetzt ein Tester, eine Testerin bei ihnen im Restaurant sitzt und das Chaos losbricht.
Ja, nur das Prinzip der TesterInnen ist ja gerade, dass man es nicht weiß. Also im Sinne dessen, was Fine Dining ist, ist es korrekter zu sagen, dass sie es nicht wussten. Also das, was wir gesehen haben, ist die Realität, dieses Shit, die waren schon da. So läuft es eigentlich immer. Ich finde es insofern spannend, dass ich es auch schon mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr wo, aber schon so gesehen habe, dass in genau dieses, vielleicht ist es auch Ding mit der Gabel, dass, ne, also dass irgendjemand erkennt so, oh Gott, das ist, ich habe gerade im Moment verstanden, das ist eine Testerin. So. Mir fällt aber gerade wieder ein, dass in Staffel 2 es ja einen Moment gibt, in dem Sid, die probieren Gerichte aus und sie serviert ist ein Fischgericht, diesem zufälligen Kunden, der im Laden sitzt, und der ist dann zufälligerweise ein Tester. Das stellt sich aber auch erst hinterher raus. Mhm. Und dann ist das ja so ein kurzer Stressmoment zwischen ihr und Kami, dass sie sagt, ich hatte ja ein fertiges Gericht, wollte nicht, dass ich das wegschmeiße, habe das irgendjemandem gegeben und der Typ war zufällig Tester. Aber das hier auch wieder zu wiederholen, also ich bin eigentlich schon im Sinne des, der Perspektive und wie diese Serie erzählt, ist schon richtig, dass man es so erzählt, wie es ist. Du findest es eigentlich immer erst hinterher raus, wenn es zu spät ist.
Okay.
Und dass du wirklich dieses Leiden mitnimmst. Aber es ist nicht die, also die Spannung ist größer, wenn man sie so erzählt, also wenn man es so baut, wie du gesagt hast. Am Ende finde ich es besser, dass sie im Sinne dieser Serie und der Perspektive geblieben sind und nicht für mehr Spannung das gebrochen haben, weißt du? Also, wie ich es meine.
Mm, vielleicht, ich bin jetzt ganz provokant.
Bitte.
Vielleicht fehlt mir persönlich in dieser dritten Staffel auch ein bisschen Spannung.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe tatsächlich auch das Problem, dass die Folgen schon so verwischen. In meiner Erinnerung, obwohl die ganz frisch geguckt sind. Also das ist kein gutes Zeichen von einer klaren Staffel im Sinne von, ich weiß, worum es geht, es gibt einen Weg nach vorne. Und damit ist nicht Plot gemeint.
Mhm.
Und ich würde gerne noch einmal eben zurückspringen, wo wir schon waren, zu dieser Folge 1. Die hat mich richtig wütend gemacht.
Oh!
Mhm.
Warum?
Weil für mich vergoldet wurde, die komplette Vergangenheit in so 40 Minuten Bits and Pieces mir zusammengeschnitten, einmal hingeklatscht wird. So. Und ich habe gedacht, aber das ist doch gerade was total Geiles. Du sitzt da und freust dich darauf, wenn dir endlich mal erzählt wird, so wie in der Tina-Folge, wow, Tinas Leben vorher und wow, und das möchte ich im Detail sehen und da möchte ich richtig reingehen. Und hier ist es so, ah ja, hier kurz der Einblick, die Szene, der Ausschnitt, so war es da für Kami, so war es dort für, weiß ich alles schon nicht mehr. Also ich habe da gesessen und war sauer, weil ich das nicht so, ich jetzt mal provokant formuliert, in einem mal kurz abgefrühstückt haben will. Und auch eine Frage von mir, wie klug fandest du es, so eine Folge an den Anfang zu setzen von der Staffel?
Naja, wenn du mir jetzt erzählst, dass sie dich wütend gemacht hat, war es natürlich gar nicht klug, weil im Worst Case verliert man damit Menschen. Weil Leute, die wütend werden, sagen, das ist vergeudete Lebenszeit, ich gucke das nicht weiter. Ich fand, ich habe ja gesagt, ich habe diese Folge so als Previously on the Bear wahrgenommen. Und sowas macht natürlich Sinn, an den Anfang einer neuen Staffel zu stellen, um quasi die ersten beiden Staffeln noch mal Revue passieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob man dafür 40 Minuten braucht, fair enough. Das wäre schneller gegangen.
Aber hattest du wirklich das Gefühl, es war eine Zusammenfassung dessen, was schon passiert ist? Weil für mich waren das alles also hauptsächlich neue Informationen. Also noch mal eine klarere Beschreibung. Ach, guck mal, oh, wie heißt denn die Figur von Will Poulter? Der britische Kollege von Kami, der in Dänemark Marcus dann alles beigebracht hat. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht, der Figur.
Lucas.
Danke, Lucas. Ach, genau, die zwei haben sich natürlich bei Andrea Dowd kennengelernt. Das ist eine neue Info. Und deswegen bin ich so, das ist nicht cool, das ist neu. Und mir wird es jetzt hier so hingecuttet und mal kurz in 40 Minuten abgefrühstückt. Weil in dem Sinne ist es nicht previously on, weil das ist, was schon mal, was ich schon mal gesehen habe, wird mir nochmal zusammengeschnitten, sondern es sind neue Informationen aus der Vergangenheit, die da so abgefrühstückt werden.
Aber ist doch eigentlich cool. Also du, dich macht das wütend, aber das hätte ja genauso gut sein können, dass du sagst, ah, hier ist eine neue Info. Kami und Lucas haben sich bei Andrea kennengelernt. Also dich macht's wütend, aber hätte ja auch,
ja,
hätte man ja auch schön als neue Info annehmen können.
Aber es wird halt eben so nur so schnell hier ein Aufblitzen, da ein Aufblitzen, hier ein Aufblitzen. Ich möchte da rein, so wie bei Tina, ich will da reingehen. Ich will sehen, wie die sich kennen, wie sich die Beziehung entwickelt. Also wenn es character-driven ist, ich hatte das Gefühl, bei dieser Folge ging es darum, guck mal, wie toll ich das inszeniere. Was ich mir hier habe einfallen lassen, wie der Schnitt ist. Und hier kommt jetzt die Kamera und dann tiltet die, also dann kippt die nach rechts weg. Und also auch als Drehbuchautorin sitze ich da und habe das Gefühl, da will mir jemand zeigen, wie toll er inszeniert hat. Und ich habe nicht das Gefühl von, da ging es darum, guck mal, hat noch nie einer gemacht so und schon mal gar nicht am Anfang von einer neuen Staffel. Und wenn ich das, also wenn sich der Gedanke bei mir regt, dann ist das eine Kopfgeburt. Also dann geht es um Stilistik und dann geht es nicht mehr um Figur und Charakter und ich gehe mit einem Menschen in eine Staffel, in eine Geschichte und wieder raus. Und vielleicht ist es auch gerade die Drehbuchautorin in mir, die dann sagt, nee, ich bin ja hier für die Geschichte und für die Figuren und nicht für 40 Minuten wildes Schnittgewetter, um dann nur mich daran zu ergötzen, wie toll das hier mit Kamera und Schnitt gemacht wurde. Also das ist nicht die Serie dafür, da gucke ich dann was anderes. Das kann auch eine persönliche Präferenz sein. Aber ich hatte immer das Gefühl von, da wird Gold verschüttet. Und das hattest du aber nicht.
Nee, also ich fand zugegebenermaßen 40 Minuten war vielleicht ein bisschen lang. Das also mich hat das nicht ansatzweise so wütend gemacht wie dich. Ich habe irgendwie nur das Gefühl gehabt, also diese erste Folge hatte wirklich gar keinen Plot und sehr wenig Dialog, habe ich glaube ich auch schon gesagt, und sehr viel Musik. Und was ich wie eine Wohltat wahrgenommen habe, war, du wirst 40 Minuten permanent mit Musik beschallt und der Abspann war stumm. Also da war die Musik weg, der war silent. Und das habe ich als sehr wohltuend wahrgenommen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das für ein Pro-Argument für die erste Folge ist, wenn man Stille wieder zu genießen weiß. Ja, aber also ich hatte nicht so viel Probleme mit Folge 1. Aber alles, was du sagst, höre ich und nehme das wahr.
Ja, aber es ist ja auch spannend, dass dir das nicht so ging. Ich würde jetzt noch mal es gibt da die Aussage zu Soundtrack und Musik in Film und Serie. Wenn du sie wahrnimmst, dann ist es nicht gut. Du sollst nicht bewusst darauf gestoßen werden, sondern sie ist ein tragendes, aber unsichtbares Element. Es ist nur eine These und es ist auch nicht mein Department. Ich gebe vielleicht auch die Gegenthese, die ist mir nur bekannt. Und ich war die ganze Zeit bei diesem, weiß nicht, Ambient Sound. Aber ich hatte das Problem schon, das weiß ich auch selber, dass es auch an mir liegt, weil es ist die gleiche Art von Musik, die am Ende von Staffel 2 drüber liegt, wenn die Friends and Family da haben und dann spricht draußen Donna mit dem Mann von Sugar, herrje. Sehr passend, dass ich jetzt seinen Namen vergessen habe, weil er ja immer der arme Durchschnittstyp ist. Also mit ihrem Ehemann.
Pete.
Und Pete, danke. Mit Pete und Donna. Wahnsinniges, viel zu nah, also für mich war es viel zu nah dran und die ganze Zeit diese Ambient-Musik drüber. Ich habe schon mal gesagt, dass das für mich eine Entspannungsmusik ist. Also eine ganze erste Folge damit zu haben, hat mich halt die ganze Zeit getroffen. Also ich weiß auch, also wahrscheinlich
ja, aber
muss
die hat
ich diese.
Mich auch.
Okay, aber du hast ja auch zumindest bewusst das wahrgenommen.
Ich habe sie sehr bewusst wahrgenommen. Also nochmal, ich bin nicht so wütend wie du über die erste Folge, aber ich habe mir auch aufgeschrieben auf meinen Notizblock irgendwie, dass die Musik schon sehr präsent war und nach hinten raus so für mich auch schon so ein bisschen psychedelisch war und auch irgendwie too much. So, darum habe ich ja auch diesen stummen, ruhigen, musikfreien Abspann so sehr genossen. Also die war schon auch, aber ich habe auch gedacht oder ich denke, dass das gewollt war. Das ist ja auch dieses, ne, was fühlt man bei The Bear? Also das ist ja auch nicht immer Wohlbehagen, sondern The Bear provoziert ja auch im Publikum Gefühle wie Stress, Unwohlsein. So, und das haben die mit dieser wirklich permanenten anstrengenden Musik schon geschafft. Also auch bei mir und bei dir offensichtlich ganz besonders.
Ja, das ist richtig. Allerdings kam es eben für mich nicht aus dem Moment heraus. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ach, die Figuren erleben gerade eine Form von Stress und Belastung, sondern es ist eben wirklich Inszenierungsspielerei. Und ich habe nicht so richtig die Verbindung zur Geschichte dann gesehen. Und wenn die Inszenierung da ist, um eine Inszenierung willen, damit, das ist nicht bei allen so, aber ich tue mich damit schwer, weil natürlich immer ist es für mich Story und Character. So, sonst wäre ich nicht Drehbuchautorin.
Richtig.
Wollen wir gerade mal einen Cut machen und mal was Positives sagen, weil ich habe das Gefühl, wir zerlegen die arme Staffel so völlig. Also gab es einfach Momente, Augenblicke, wo du völlig in love warst mit der Serie, mit der Staffel?
Das ist jetzt gemein, dass du jetzt dieses neue Thema aufmachst. Hey, lass uns mal was Positives sagen und den Ball sofort in meine Spielfeld schießen.
Ich kann auch selber erstmal den Ball spielen, wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Wenn du überhaupt möchtest, dass wir da jetzt
doch
hingehen.
Doch, klar.
Du wolltest noch über was anderes reden erstmal. Das kann man natürlich auch.
Ich habe noch zwei Sachen, über die ich kurz reden will, aber die sind auch gar nicht negativ. Also insofern passt das vielleicht jetzt zu dem neuen positiven Schwenk, den wir jetzt nehmen.
Super. Gut, dann, was ich wundervoll finde, ist, dass es so Callbacks gibt und gab. Also zum Beispiel gibt es in der Tina-Folge den Moment, wo Michael von Kami ein Foto kriegt, das er gerade in seiner Ausbildung bei Andrea macht und ihm schickt. Und dann zeigt er das Tina und sie sagt so, what is this? Und er so, I have no idea. Diesen Snippet, diesen Ausschnitt gab es ja in Folge 1 schon einmal.
Ja.
Und du hast aber nicht gesehen, du hast nur gesehen, wie Kami Michael dieses Foto schickt und Michael zeigt es irgendjemandem, wir sehen aber nicht wem. Und in Folge 6 siehst du nicht mehr, wie Kami Michael das schickt, weil wir sind ja bei Tina, das ist Tinas Episode, das ist ihre Perspektive, aber du siehst jetzt, wem er es eben zeigt und das ist Tina. Und solche Verbindungen, du kriegst damit eine zeitliche Verortung über zwei Folgen hinweg. Das ist einfach schön. Das ist gutes Schreiben, das ist gutes Konstruieren, das ist gutes Aneinandergreifen und das geht halt bei Serien nur. Das heißt nur, aber gerade bei einer Serie ist es so stark, wenn du von Folge 1 bis Folge 6 so eine Brücke schlagen kannst.
Ja.
Und das ist einfach, weshalb man Serie liebt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du noch so ein schönes Beispiel?
Ja, und zwar in Folge 5, wenn Sid mit Marcus spricht, vor dem Haus seiner Mutter, seiner verstorbenen Mutter, sagt Sid, sie ist immer 10 Minuten zu früh. Und wenn sie versucht, später zu kommen, dann kommt sie noch früher. Und ich bin zurückgegangen in die Folge 2, Kammerspielfolge, alle kommen langsam rein in den Raum. Da hängt nämlich eine große Uhr, natürlich in der Küche. Und Sid kommt rein um 8.21 Uhr. Und alle anderen kommen gegen 8.30 Uhr. Offensichtlich war 8.30 Uhr die Zeit, zu der alle kommen sollten. Und Sid kommt um 8.21 Uhr. Die 9 Minuten sind sogar insofern korrekt, dass sie um 8.20 Uhr da war, aber sie braucht ja noch eine Minute, um ihre Sachen in den Spind zu packen und sich umzuziehen. Und das ist
mega.
Das ist Attention to Detail. Und dafür liebe ich Serie.
Ja.
Oh.
Ja, das ist mega.
Beautiful. Einfach nur schön.
Sehr gut. Sehr
ja,
gut.
Das wollte ich unbedingt auch loswerden. Das habe ich sehr geliebt.
Zu Recht. Zu Recht. Ich habe noch eine Frage und eine Beobachtung, die ich teilen möchte. Ich fange mal mit der Frage an. Folge 4 ist es, wo Claire in einer Rückblende, weil da ist sie noch in Love und mit Kami zusammen, wo sie so eine Geschichte aus ihrem Krankenhausalltag erzählt. Sie ist ja Ärztin und da nimmt sie Bezug auf so eine Narbe, die Kami in der Handinnenfläche hat. Und da erzählt sie eine Geschichte von einem Mädchen, einer jungen Frau, die irgendwie, ich glaube, durch einen Glastisch oder so gefallen ist beim Partymachen bei einer Feier und halt der ganze Körper, Gesicht und Körpergliedmaßen übersät waren mit Schnittwunden und die ja auch geblutet haben und die mussten alle versorgt werden und so weiter. Und dass diese junge Frau so übersprungshandlungsmäßig gelacht hat, als sie im Krankenhaus war und Claire das halt analysiert mit, ja, es gibt so starken Schmerz, weil sie fragt Kami auch, ob das wehgetan hat mit dieser Narbe in seiner Hand. Und er sagt, glaube ich, zu Beginn nicht so. Und sie sagt, ja, es gibt so starken Schmerz, dass man den im ersten Moment gar nicht wahrnimmt. Dass der, obwohl er eigentlich da ist, gar nicht wehtut. Mhm. Und wir wissen ja, in guten Serien und Filmen passiert nichts ohne Grund. Und so eine Erzählung wird ja nicht geschrieben, gedreht und reingeschnitten, weil man Zeit füllen will, sondern weil die MacherInnen damit was sagen wollen, was erzählen wollen. Und meine Frage an dich, ist das eine Metapher auf Kamis Leben? Also so starker Schmerz, dass man ihn noch nicht wahrnimmt. Aber wir wissen, er wird irgendwann spürst du ihn. Das ist nur der Anfang, wo du den noch nicht spürst. Ist das eine Metapher auf das Leben von Kami? Also diese Obsession mit diesem Sternekoch sein wollen und dafür alles opfern, vor allem auch diese unfassbar innige Liebesbeziehung zu Claire, von der wir alle wissen, dass sie die richtige für ihn ist. Und wir uns alle wünschen, sag ich jetzt einfach mal, wir alle wünschen uns, dass die wieder zusammenfinden. Man sieht ja irgendwie, also man fragt sich ja auch, also ist ja toll, wenn man irgendwie, wenn man seinem Leben einen Sinn gibt, wenn man eine Passion hat. Eine Obsession. So, das ist ja eigentlich toll, zielgerichtet. So, man hat Wünsche, Träume, Ziele, auf die arbeitet man hin. Aber bei Kami, mein Gott, man hat ja das Gefühl, man sieht dabei zu, wie der mit Anlauf gegen die Wand fährt. Also der ist ja nicht glücklich. Also der ist ja mental und körperlich in so einem Graubereich. Also der Akku ist ja schon so leer. Ist das die Metapher? Also noch tut's nicht weh genug, aber wir wissen, der Schmerz wird irgendwann kommen. Also wir wissen, Kami wird dieses Leben, was der lebt, wird ihn in den Abgrund zerren. Oder warum erzählt Claire uns sonst diese Geschichte? Wofür steht diese Metapher?
Das finde ich eine sehr kluge Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das der richtige Ansatz ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Also es kommt drauf an. Sie hat ja gesagt, es hat noch nicht wehgetan. Und nicht, es hat noch nicht genug wehgetan. Weil jetzt würde ich sagen, Kwamis Life ist, es tut halt dann noch nicht weh genug. Also offensichtlich bist du noch nicht am Limit. Mhm. Weil der leidet ja. Also das ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, der hat noch keinen Schmerz gespürt von der Ausbildung bis hierher. Das heißt, da würde ich das kleine, aber entscheidende Wort genug einfügen. Und das hat sie nicht gesagt. Deshalb würde ich sagen, dann ist die Metapher nicht ganz sauber. Ich weiß nicht, warum. Es kann sein, dass mein Gehirn mir jetzt einen Streich spielt. Aber ich bin der Meinung, dass wir in Staffel 2 oder vielleicht auch schon 1 das Bild gesehen haben, wie er diese Pfanne anfasst, während er unter diesem Dave, diesem furchtbaren, sadistischen Koch arbeitet. Entweder hat mein Gehirn sich diese Szene selber schon gedacht, oder sie war tatsächlich schon da. Dann ist es für mich eher ein Klammerschließen. Aber das ist dann sehr lang erzählt, um eine Klammer zu schließen. Das ist dann schon wahr. Ich habe aber dieses, es tut noch nicht weh. Vielleicht, oder ist es auf Michael bezogen? Hat er da den Schmerz schon wirklich gespürt?
Ah.
Also, was seinen Job angeht, würde ich sagen, da ist er die ganze Zeit voll im Schmerz und das weiß er auch. Und den Schmerz spürt er auch. Aber hat er wirklich schon die Gefühle gefühlt, die Trauer gefühlt, den Schmerz des Verlustes gefühlt zu Michael?
Oh, das ist ein guter Gedanke.
Also, ist jetzt eine Frage, weil ich die gerade nicht, also wenn ich jetzt durchgehe, würde ich sagen, vielleicht ist es wirklich das, weil es gab auch die Szene der Beerdigung und er sitzt im Auto und er geht ja, das ist Folge 1, verlässt das Auto nicht. Also die ganze Trauergemeinschaft kommt aus der Kirche, er sitzt im Auto und er steigt nicht aus dem Auto, sondern er fährt los mit dem Auto und fährt weg. Also hat er den Schmerz noch nicht gefühlt zum Verlust von Michael? Das wäre jetzt, glaube ich, mein Vorschlag. Auch wegen dieser Szene.
Mhm. Guter Gedanke.
Aber könntest du jetzt auch nicht sagen, ne, dass er den Schmerz spürt oder nicht? Also
nee.
Das ist ja schon die Frage, warum wovor rennt er so weg? Ne? Also du kannst das natürlich, also er hat ja mit dem ganzen Fine Dining nicht angefangen nach dem Tod von Michael, sondern seine Reaktion auf das Leben mit einer alkoholkranken Mutter, vielleicht auch noch was anderes, aber mindestens alkoholkrank. Aber alles, seit wir ihm zugucken ist ja Reaktion auf Michaels Tod. Also das wäre jetzt eher meine Theorie.
Ich glaube, diese Frage müssen wir unbeantwortet lassen, offen lassen.
Kannst du mir kurz erklären, warum er nicht einfach sagen kann, dass es ihm leid tut? Also was ist sein Problem?
Nein, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Und wir wollten ja jetzt nicht mehr so negativ sein und was Positives zum Abschluss sagen. Aber ich frag mich eigentlich diese ganze dritte Staffel, ich ertappe mich dabei oder ich habe mich beim Gucken ertappt, dass ich mich eigentlich mindestens einmal pro Episode gefragt habe, why? Warum kannst du dich nicht bei Claire entschuldigen? Wenn du deinen Job so scheiße findest, dann mach doch halt was anderes. Wieso musst du jetzt jeden Tag ein neues Menü irgendwie, eine neue Karte irgendwie kreieren und bringst damit alle durcheinander? Ja, ich habe schon verstanden, du willst diesen Stern und offensichtlich muss man das machen. Aber es ist alles auch so ein bisschen so selbstgemachter Schmerz, selbstgemachtes Chaos, wo man sich denkt, mein Gott, also ich habe das Gefühl, es könnte einfacher sein, da ein bisschen so den Schmerz und das Chaos rauszunehmen. Das ist so, also nein, ich kann dir nicht sagen, warum er sich bei Claire nicht entschuldigen kann. Aber es gibt ja so Menschen.
Aber vielleicht ist es dann das, was du eben meintest mit der Metapher, ne? Warum, ne? Also dieses sich in diesen Schmerz und in dieses Leiden, dieses Fine Dinings zu stürzen, ist ja offensichtlich ein Abwehr, also Ablenkung von davon, wirklich das zu fühlen, was er fühlen muss. Und dann komme ich wieder bei Michaels Tod an, das ja die ganze Serie eigentlich ist. Michael stirbt, er geht nicht zur Beerdigung, wie wir jetzt gesehen haben, und dann stürzt er sich in den Erhalt dieses Restaurants, als könnte er damit an Michael festhalten. So, also das ist ja dann auch die Frage, worum geht es in dieser ganzen Serie eigentlich? Also das wäre jetzt vorausgenommen, wie endet diese Serie? Mein Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt sagen, nach Staffel 4 ist Schluss, weil Staffel 3 fühlt sich eben sehr an wie eine Rampe oder Brücke hin zu, also ist da, um Staffel 4 einzuläuten. Und meistens baust du so eine große Rampe, wenn das dann das große Finale ist. Also das wäre jetzt mein Gefühl von mit der vierten ist Schluss. Und ich weiß es tatsächlich nicht, ob das die letzte sein soll. Weiß nicht, ob du das weißt.
Nee, ich weiß es auch nicht.
Okay. Interessant, ja. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage.
Ja, bitte.
Aber du hattest auch noch was, ne? Das wolltest nicht zwei Sachen noch?
Ja, aber das ist keine Frage, sondern nur noch ein Fun-Fact am Schluss quasi. Nur noch eine kurze Beobachtung. Wenn du eine Frage hast, lass uns erst noch über deine Frage sprechen.
Ja, also im Grunde ist es ein Callback zu unserer Folge zur Staffel 1. Weil du hast mich nämlich gefragt, Lisa, bekommst du nicht auch die ganze Zeit furchtbaren Hunger? Wie hieß der Laden von Michael? Du hast es gerade so wundervoll am Anfang gesagt.
The Original Beef of Chicagoland.
Hervorragend, so, genau. Hast du das Problem jetzt immer noch?
Nein.
Ja, ich auch nicht. Dieses Fine Dining, das macht mit meinen, da läuft mir gar nichts im Mund zusammen.
Nee, da bin ich ganz bei dir. Nee, wirklich gar nicht. Nee, wirklich gar nicht. Das ist,
aber weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn du halt mit Abra an dem Verkaufsfenster bist und du siehst mal wieder das, was sie ursprünglich verkauft haben, und ich dachte so, ah ja, da jetzt kriege ich Hunger. Die ganze Zeit dieses, also das ist ja im Grunde eine Kunst, Fine Dining.
Ja, ja.
Jetzt noch, um bei mir abzuschließen, ich hatte die Frage, aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich habe eine These. Meine These ist, ja, du musstest mit diesen ganzen sloppy Sandwiches anfangen, um die Leute reinzuziehen in das Thema Essen. Weil Fine Dining begeistert jetzt unseren Geschmackssinn nicht. Das ist halt was für die Ästhetik, das ist Kunst. Also ich glaube, es war unablässlich. Fine Dining kannst du nur erzählen, wenn du vorher die Leute reinholst mit so richtig schönen, sloppy, fettigen Sandwiches. Das ist meine These für die Zukunft. Möchtest du Fine Dining erzählen? Steig ein mit Pommes und Currywurst.
Jetzt kriege ich Hunger.
Das sollte man mal in Drehbuch Lehrbücher schreiben. Wenn ihr Fine Dining erzählen wollt, kommt rein mit normalem Essen.
Also deine These stütze ich zu 100%.
Jetzt bin ich genug gespannt auf deinen Fun Fact.
Genau, mein Fun Fact. Auch ich schlage die Brücke nochmal zurück zur ersten Staffel. Du erinnerst dich an das weiße T-Shirt,
ja,
das Kami in der ersten Staffel anhatte und um das es ja so einen Hype im Internet gab und wo wir ja dann, also nicht wir, ich habe das nur im Internet dann irgendwo gelesen, aber ne, es wurde ja herausgestellt, dass das ja, glaube ich, in Berlin, eine kleine Manufaktur in Berlin ist und so.
Ja.
Und man ist ja immer, oder wir vielleicht besonders durch unseren Beruf, wir sind ja immer sensibilisiert, wenn man in Filmen oder Serien so real existente Marken sieht. Mhm. Ne? Also normalerweise ist halt jeder Laptop, wo man erkennt, der ist von Apple, da ist dieser Leuchtapfel natürlich irgendwie abgeklebt oder bei Autos ist auf dem Kühlergrill das Markenlogo irgendwie verdeckt oder so. Und mir ist das nämlich aufgefallen, also Kami hat ja so eine obsessive Art, der schreibt ja da seine Regeln auf und der kritzelt ja auch in seine ganzen Notizbücher und so weiter. Und es gibt eine Szene, wo es wirklich extremst ins Auge sprang, dass es da ein Stift, ein Markenstift gab, den ich zufälligerweise auch besitze. Weil ich sage jetzt einfach, es ist ein Allerweltsstift. Und zwar ist es der Pilot G2 Gelroller. So, das ist der ist handelsüblich zu erwerben mit schwarzer Mine. Und da habe ich jetzt auch im Internet gelesen, dass das auch wohl eine Referenz ist.
Ist ja schon wieder ausverkauft jetzt.
Nein, das weiß ich nicht. Auch. Das weiß ich nicht.
Ach nee, okay.
Das habe ich nicht recherchiert, aber dass dieser Stift angeblich, keine Ahnung, ob es stimmt, ne? Ich habe es im Internet gelesen, aber angeblich ist das ein Hinweis auf The French Laundry und das ist ein 3-Sterne-Restaurant in Kalifornien und eines der renommiertesten Restaurants der Welt. Und da wird dieser Stift wohl auch, weiß ich nicht, permanent zum Einsatz gebracht. Also dieser Stift ist nicht zufällig in dieser Serie platziert worden, sondern auch dieser Pilot G2 Gelroller, ich sag's extra nochmal, vielleicht kriegen wir Sponsoring oder so. Stifte können wir gut gebrauchen. offensichtlich ist der gezielt platziert worden. Ich behandle meinen jetzt auch ganz anders. Hier jetzt mit anderen Augen. So, das ist.
Wow. Das ist Detailwissen. I love it.
Das ist die Magie von Film und Serien. Wow. Fantastisch.
Mehrere Gedanken dazu. Erstens, krass, dass dir das aufgefallen ist. Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen.
Echt nicht?
Mir ist nur einmal aufgefallen, dass Sid telefoniert hat, ich glaube mit Marcus. Und ich habe mir gedacht, ja, halt doch bitte das iPhone noch offensichtlicher, schön zentriert in die Kamera. Da konnte ich überhaupt nicht mehr zuhören, was sie erzählt, weil ich habe die ganze Zeit nur iPhone-Werbung gesehen. Aber das mal kurz auf der Seite. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist natürlich lovely, so kleine Hinweise auf echtes Fine Dining. Da möchte ich noch kurz drüber sprechen. Aber schiebe eben noch ein, apropos T-Shirt. Auch, trägt er das jetzt überhaupt noch? Ich dachte, darauf wolltest du hinaus. Nee, ne? Nee. Jetzt ist ja alles schicker.
Nee, mir ist das nicht mehr aufgefallen, das weiße T-Shirt. Nee,
jetzt hat er ja was anderes an. Ich kann ja aber trotzdem sagen, es ist immer noch ausverkauft, weil ich habe mich nämlich angemeldet, weil ich hätte es nämlich gerne. Und bis jetzt habe ich keine E-Mail bekommen, dass es wieder verfügbar ist. Also
Nein. Ich
habe es noch nicht, das heißt, es ist immer noch ausverkauft. Obwohl er es schon nicht mehr trägt. Der Hype ist groß.
Würdest du es tragen wollen oder willst du das framen, so wie man auch Fußballtrikots, es gibt ja so Trikotrahmen,
ja,
die man
ja
sich dann in seinem Man Cave hängt. Möchtest du dir so ein...
Boah, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte es eigentlich tragen, aber das ist natürlich mal wirklich, ne, was hängt man sich so ins Arbeitszimmer?
Ja.
Wenn man bei Film und Fernsehen arbeitet.
Aha.
Das ist geframed. Weil ja, wenn man das oft trägt, dann kann es auch erst schön zertragen und dann frame ich es. Weil seins ist ja auch nicht sauber und ordentlich. Dann ist es wirklich, vielleicht muss ich damit auch mal ein paar Family Dinner, ein bisschen passierte Tomaten öffnen. Dann ist es wirklich noch authentischer. Aber noch dazu zurückzukommen, dass es also eine Referenz ist für ein tatsächliches Fine Dining. Wie ging es dir denn mit der letzten Folge? Es sind ja offensichtlich echte, tatsächliche Sterne-KöchInnen in dieser Folge.
Ja, offensichtlich, aber erkannt habe ich die halt nicht, weil ich kenne die ja nicht. Woher auch? Ja,
genau, aber woran merken wir, dass das so ist?
weil es vorher Zeitungsartikel gab mit Fotos, die geschickt in einer tollen Collage vorangeschnitten waren. Und man dachte, ich dachte dann, ah, das ist doch das Gesicht eben von dem Foto. Und das war doch irgendeine Kritik für irgendeine fantastische Sterneköchin. Sonst hätte ich diese Transferleistung nicht erbringen können.
Völlig korrekt. Das heißt aber ja, wir gucken ein fiktionales Werk. Wir sind fiktionale Drehbuchautorinnen. Du verschiebst damit ja was.
Gut, dass du gesagt hast, fiktional, nicht fiktiv.
Ja, ja. Uns gibt es eigentlich gar nicht. So, da passiert ja was. Also du gehst ja aus der Fiktion raus und brichst die, indem du echte Fine-Dining-KöchInnen hineinbringst. Wie finden wir das denn?
Es ist so meta. Es ist so meta.
Ja, also ich bin mal wieder, also vielleicht habe ich auch einen schlechten Tag, das tut mir leid, aber ich war davon genervt, weil es einen anderen Ton hat, weil es mich rauswirft, weil es keine SchauspielerInnen sind, weil zwei Welten kollidieren, die fiktionale und die reale Welt des Fine Dinings. Und wenn sie bei Andrea, bei auch krass, dass das Beerdigung heißt, ne? Also dieses letzte Zusammenkommen, an dem Tisch sitzen und gegenseitig Geschichten austauschen, das geht auch wahnsinnig lang.
Ja.
Und ich bin im Kopf ausgestiegen. Also da war ich ehrlich gesagt kurz am Handy, weil ich dachte, ich werde rausgerissen. Ich bin nicht mehr in der Welt von The Bear. Ich gucke jetzt offensichtlich beabsichtigt dabei zu, wie ihr eine Hommage zollt an diese ganzen Stars der Fine-Dining-Scene. Das heißt auch, ihr könnt die jetzt alle bekommen, weil es ist Staffel 3. Und das sind dann so Dinge, die passieren auch. Wenn du so erfolgreich bist, kannst du alle bekommen für weitere Staffeln. Und das kann gut sein oder es passiert sowas. Und dann ist die Frage, also es kann jetzt auch wieder nur ich gewesen sein, die es gestört hat. Aber mich hat es halt mich hat es aus der Geschichte rausgerissen. Wie ging es dir denn damit?
Ja, ich bin total bei dir. Mich hat's auch aus der Fiktion gerissen und ich fand's auch, also dafür, dass das ja im Grunde Cameo-Auftritte sind, war die Szene viel zu lang, weil das war ja ein richtig langes Tischgespräch, was ich auch inhaltlich nicht so wahnsinnig interessant und unterhaltsam fand. Also das hätte man kürzer gestalten können sollen. Und dazu dann noch, jetzt wo wir drüber sprechen, in der Collage, die ich eben erwähnt habe, zu Beginn dieses Tischgesprächs, wo man halt so Zeitungsausschnitte von echten SterneköchInnen sieht, mit den Fotos, damit man sie hinterher, wenn sie dann real am Tisch sitzen, auch wiedererkennt. Da gibt's ja ein Foto von einem vermeintlichen Sternekoch. Den hast du auch erkannt, das war Bradley Cooper. Das war ein Foto von Bradley Cooper als Sternekoch. Und da war ich ja schon fast wieder enttäuscht. Also ich erwarte, dass in Staffel 4 dann sein Cameo-Auftritt ist. Weil das fände ich irgendwie nur ein Foto. Ich weiß nicht, ob das als Cameo-Auftritt zählt, wenn in der Serie nur ein Foto von dir vorkommt. Also da erwarte ich dann in Staffel 4 dann doch schon noch irgendwie.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist mir mal gar nicht aufgefallen. Da war ich wahrscheinlich kurz mal wieder wütend.
Da warst du am Handy. Nein, da warst du am Handy.
Da war ich dann am Handy, weil es hat mich halt aus der Bahn geworfen. Aber vielleicht sind das genau schon Szenen, die schon gedreht wurden von Staffel 4.
Kann sein.
Wow. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. Mal schauen. So, ein letztes Nugget habe ich noch.
Oh ja.
Die Facts sind ja viel präsenter gewesen.
Ja.
Ne? Neil und die ganze Familie da. Ist dir auch aufgefallen, und vielleicht ist es schon die ganze Zeit so, mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass die auf ihrer Arbeitskleidung hinten drauf stehen haben, Matter of Fact.
Ja.
So.
Ja. Ja.
War das schon in den Staffeln davor?
Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist es mir, wenn es in den Staffeln davor auch war, auch erst in Staffel 3 aufgefallen.
Ja. Da habe ich mich gefreut, ja.
Ich möchte jetzt auch zusammenfassend sagen, ja, wir haben vielleicht in diese Staffel etwas kritischer unter die Lupe genommen und wir waren nicht ganz so euphorisch, wie wir es in Staffel 1 und 2 waren, aber ich möchte für mich feststellen, dass The Bear dieses ganze Format eine der besten Serien ist, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe. Punkt. Das ist jetzt hier jammern und nörgeln und kritisieren und analysieren auf ganz, ganz hohem Niveau. Diese Serie macht unfassbar, ja, Spaß auch, aber sie macht ganz viel mit einem und sie nimmt einen sehr gefangen und zieht in ihren Bann und es ist toll geschrieben, toll inszeniert, es sind großartige SchauspielerInnen. Also ich möchte unterm Strich, möchte ich aus dieser Folge von Schon gesehen aussteigen mit Hey, The Bear Staffel 3, trotz allem, was wir hier angebracht haben, extremst sehenswert, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Kritik auf hohem Niveau ist auch eine Berufskrankheit. Also es gibt immer noch was zu verbessern, anders, was dann ist viel auch Geschmack. Das ist immer so. Deswegen auf jeden Fall. Und es ist unsere längste Folge bisher geworden.
Oh ja.
Und es war mir wieder ein Fest.
Danke gleichfalls. Lisa, ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge von Schon gesehen. In 2 Wochen.
Ja.
Und natürlich verraten wir, worum es geht, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch fleißig gucken könnt. Es wird die erste Staffel von
Succession.
Woo. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht geguckt. Das ist jetzt wirklich, das ist eine Bildungslücke. Ich habe sie noch nicht geguckt. Ja, ich weiß, dass du sie schon geguckt hast und du wirst sie sicherlich, um perfekt vorbereitet zu sein, noch mal gucken, wie ich dich kenne.
Ja.
Ich gucke sie zum ersten Mal. Ich freue mich da sehr drauf. Genauso wie ich mich wieder auf dieses Gespräch mit dir freue. Es ist ein Fest. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an euch da draußen.
Ja.
Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir freuen uns.
Ja, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart und in 2 Wochen hoffentlich auch wieder dabei sein werdet. Bis dahin, macht es gut.
Bleibt gesund, heiter weiter.
Tschüss. Tschüss.